Wir nehmen wesentlich mehr wahr, ungefähr 11 Millionen Bits pro Sekunde über die Sinne, als das, was wir uns bewusst werden können.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag.
Herzlich willkommen im Gesundsein-Podcast, Herr Nils. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie heute da sind.
Danke.
Sie haben viele Bücher geschrieben, die ich allesamt spannend finde. Deswegen haben wir eigentlich so viel Stoff zum Reden. Aber ich habe ein paar meiner Lieblingsthemen ausgesucht. Aber zuallererst will ich Sie fragen, wie Ihr Lebensweg Sie denn überhaupt zu Ihrem Thema eigentlich, den Sinnen, gebracht hat. Ja? Weil Sie schreiben natürlich sehr viel über die menschlichen Sinne und was das mit Gesundheit zu tun hat. Da kommen wir dann in der zweiten Frage drauf. Aber wie war Ihr persönlicher Weg? Was hat Sie da hingeführt?
Naja, es gibt kaum einen linearen Weg. Ich hatte einmal einen Freund, der hat so schön gesagt, ich kann dir zwar die Stationen benennen, aber nicht die Gründe, warum ich dazu gekommen bin. Ein Grund ist, ich hatte eine alte Lehrerin namens Charlotte Selver. Das war eine damals bereits 98-jährige alte Exilantin in Amerika, die unterrichtete etwas, das nannte sich Sensory Awareness, also Gewahrsein der Sinne. Und für mich hat es wenig Sinn ergeben. Ich wusste, dass es halt eben Augen und Ohren und Nase und sowas gibt. Aber dann habe ich bei ihr angefangen, ein bisschen Stunden zu nehmen, Kurse zu nehmen und habe verstanden, dass die Sinne ja das sind, was Aldous Huxley mal die Pforten der Wahrnehmung genannt hat. Darüber nehmen wir die Welt wahr und ich hatte natürlich als Doktor viel über die Sinne gelernt, über die Physiologie, über das Objektive, über das Eindeutige und begann langsam zu verstehen, es geht ja vielmehr um das Meindeutige. Es geht vielmehr darum, sozusagen, wie nehme ich mit eigenen Ohren und mit eigenen Augen wahr, also was unterscheidet das, was ich wahrnehme, möglicherweise das von anderen und wie muss ich das in der Kommunikation berücksichtigen? Denn ich hatte ja meine Arbeit als Psychotherapeut zuletzt gestaltet und naja, ich habe immer gedacht, ich verstehe den anderen und als ich dann begann, mich mit den Sinnen zu beschäftigen und mit dem, was andere aufnehmen, habe ich langsam erst gemerkt, dass ich ja ganz anders verstehen muss, was ich wahrnehme, was der andere vielleicht wahrnimmt. Und so kam ich dazu, eben zum Beispiel auch über die Sprache der Sinne anders nachzudenken. Also was heißt es, etwas liegt mir auf der Zunge oder ich habe einen Riecher für etwas oder dafür habe ich kein Ohr. Also sozusagen, wie kommt es, dass wir in der Sprache so viele Metaphern haben, die auf die Sinne verweisen? Und dann wurde das eine Reise über ein paar Jahre, dieses Thema zu erforschen. Und zum Schluss kam dieser seltsame Titel, der eigensinnige Mensch heraus, weil Eigensinn ist eigentlich etwas Negatives, also etwas Störrisches, etwas wenig Zugängliches. Aber ich verstehe Eigensinn im Sinne von mit eigenen Sinnen. Ja.
Ja, das durch Ihre Erklärung wird das extrem klar. Und ich finde ganz schön, wie Sie gesagt haben, Sie haben sozusagen die Sprache als Hinweis darauf genommen, mal zu untersuchen, was heißt das denn vielleicht wirklich biochemisch, ja, physiologisch, ne, was steckt da sozusagen dahinter? Anscheinend ja auch sehr viel Weisheit, weil diese Sachen vor sehr langer Zeit entstanden sind, diese Redearten. Haben Sie eine Lieblingsredensart, wo Sie sagen, das ist sehr stark, weil da steckt sehr viel Wahrheit dahinter von Ihrer Erfahrung her?
Na, ich habe begonnen, mich mit diesen Redensarten dann zu beschäftigen und irgendwie ergaben sie plötzlich alle Sinn. Wenn ich zum Beispiel sage, ich biete jemanden die Stirn, dann sage ich das einfach so. Aber wenn ich sehe, ich stehe frontal gegenüber, also wenn ich beginne, über eine Redewendung nachzudenken oder wenn ich sage, ich befinde mich auf Talfahrt oder ich will den Ton angeben, dann denke ich heute viel mehr darüber nach, was heißt das? Oder ich stehe auf eigenen Füßen. Ja, ich meine, auf eigenen Füßen stehen ist selbstverständlich, aber was heißt denn das? Und ich versuche in meiner eigenen Arbeit, auch mit mir selbst, diese Dinge leiblich nachzuvollziehen. Da kommen wir zu einem anderen Thema. Leiblich heißt für mich dann subjektiv spürbar, fühlbar, erlebbar.
Stimmt. Das ist ja auch ein spannender Unterschied, den Sie da immer beschreiben, ne? Der Unterschied zwischen Körper und Leib. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist eigentlich dasselbe, aber Sie sagen, nee, das ist nicht dasselbe.
Nee, das ist nicht dasselbe. Ich meine, sprachgeschichtlich, etymologisch ist es so, dass das Wort Leib die gleiche Wurzel hat wie das Wort Leben. Liv, L-I-V. Das Wort Körper hat die lateinische Wurzel Corpus und das ist eigentlich der Leichnam. Das kam im Verlauf der Anatomie auf, sozusagen. Wie versteht die Wissenschaft sozusagen die einzelnen Teile, die einzelnen Zusammenhänge des Menschen? Aber das, was der Mensch erlebt, ist eben nicht tot, ist kein Leichnam, sondern es ist etwas sehr Lebendiges, ständig Veränderndes.
Ja.
Man kann zum Beispiel sagen, dass in jeder Begegnung sich unser Leib ändert. Einfach weil wir andere Gefühle haben, andere Aufmerksamkeiten haben. Der Körper bleibt aber der gleiche weitgehend.
Ja, es ist wunderbar, das einmal zu verstehen und zu sagen, stimmt, ne, mein Körper ist eigentlich nicht das, was so in der Medizin dann immer so diskutiert wird und angeschaut wird, sondern mein Körper ist eigentlich das, mein Leib, ja, also das, was die ganze Zeit in mir passiert. Und da passieren ja, ich weiß nicht, wie viele Millionen biochemischer Reaktionen in jeder Sekunde, was unser Körper da leistet, jeden Tag unsere Organe da leisten, in jeder Minute, in jeder Sekunde. Das ist eigentlich, ja, menschlich vom Verstand her wahrscheinlich nicht zu begreifen. Da entsteht eine ganz andere Ehrfurcht, sage ich mal auch, ganz anderer Respekt, als wenn man immer nur über den, ja, Körper, so der durchdefiniert ist, einmal so spricht.
Naja, es ist natürlich so, selbst wenn man das ganze Wissen, was sich über den Körper inzwischen akkumuliert hat, betrachtet, ist es unglaublich. Ich meine, wenn ich heute noch einmal Medizin studieren würde, 50 Jahre später quasi, ich würde ganz andere Dinge studieren müssen, die ich damals überhaupt nicht verstanden habe. Nehmen wir nur die drei großen M's, die Sie ja auch in Ihren Sendungen immer aufnehmen. Das eine ist das Mikrobiom, davon hatten wir keine Ahnung. Die Vergesellschaftung mit anderen Mikroben war eher lästig, da hat man über Hygiene gesprochen und nicht über Kooperation.
Hat man eher noch dagegen gekämpft.
Ja. Das zweite, die Myokine sozusagen heute, also sozusagen die Muskelbotenstoffe, waren überhaupt nicht bekannt. Heute weiß man, Bewegung wirkt über diese Botenstoffe quasi mit allen Organen vorwärts und rückwärts zusammen. Und das dritte sind die Mitochondrien, die hat man damals, die hat man auch gelernt, das waren kleine Organellen, das waren die sozusagen die Kraftwerke. Aber was die alles machen und was die für eine Funktion haben, das hat man erst in den letzten Jahren wirklich verstanden. Und so entwickelt sich das Wissen über den Körper natürlich auch immens weiter.
Ja, also ja.
Das ist schon ein anderer Körper als den ich im Studium kennengelernt habe.
Interessant, ja. Und es ist genau, wie Sie sagen, das Wissen hat sich verdoppelt, verdreifacht. Ich weiß gar nicht, wie es sich in der Medizin verhält, aber es verdoppelt sich ja jeder alle paar, weiß nicht, Wochen, Monate oder so. Und es kommen ja auch ständig, ich sag mal, neue Forschungsarbeiten raus. Vielleicht sind nicht alle eindeutig und richtig und neu. Aber nichtsdestotrotz, ja, ein Bruchteil davon wird sein und das ist allein ja schon sehr beeindruckend. Jetzt haben Sie ja sehr viel schon über das Thema Sinne und Gesundheit geschrieben und nachgedacht. Und für Sie und alle, die jetzt zum Beispiel Ihre Bücher gelesen haben, mag das offensichtlich sein, inwieweit das genau zusammenhängt. Also wie spielen jetzt Sinne, was wir wahrnehmen, ne? Schmecken, berühren, riechen, tasten, wie hängt das mit unserer Gesundheit zusammen? Aber ich glaube, viele könnten da auch noch mehr Verständnis gebrauchen. Ich weiß nicht, ob man das kurz beschreiben kann, aber wenn das einer kann, dann Sie. Wie genau spielen denn unsere Sinne, unsere Sinneswahrnehmungen auf unsere Gesundheit ein?
Man muss unterscheiden zwischen den einzelnen Pfaden, also das, was wir sehen, das, was wir schmecken, das, was wir riechen. Ich gehe noch viel weiter, auch das, was wir innerlich empfinden, also zum Beispiel in der Interozeption, das sind ja auch Sinne, Innensinne oder in der Bewegungssinn oder Gleichgewichtssinn. Also wir haben viel mehr Sinne.
Interozeption gehört mit zum Tastsinn eigentlich, richtig?
Ja, im Grunde gehen fast alle Sinne auf den Tastsinn zurück, weil es ist sozusagen ein Kontakt, den man macht mit der Umwelt. Aber das Zusammenspiel der Sinne ist ziemlich schwierig zu verstehen, also sozusagen welche Präferenzen hat jemand. Es gibt Menschen, das hängt auch ein bisschen mit der Kultur zusammen. Wir sind ja so geneigt, alles heutzutage nur auf das Individuum zu beziehen, aber es gibt Kulturen, für die ist die Nase einfach ganz wichtig. Sozusagen. Sie müssen riechen, sozusagen, was für Umweltstoffe sind da. Bei uns würde man eher sagen, man sollte sich die Nase zuhalten, damit man es nicht riecht, aber es gibt natürlich Agrar- oder landwirtschaftsbezogene oder fischereibezogene Kulturen, die brauchen ganz anders die Nase. Es gibt unterschiedliche Qualitäten des Hörens, ja. Es gibt unterschiedliche Qualitäten des Sehens, also wie wir die Sinne benutzen. Ich habe eben von meinen deutlich gesprochen, das hängt auch ein bisschen mit der Lebensgeschichte der Menschen zusammen und auch mit der spezifischen persönlichen Ausrüstung eines Menschen. Zum Beispiel, wenn wir vom Bewegungssinn sprechen, dann müssen wir uns natürlich fragen, wie viel bewegt sich ein Mensch heute noch? Und das ist ja nicht nur eine persönliche Entscheidung, sondern wenn wir überall hin transportiert werden und nicht mehr zu Fuß gehen oder keine Treppen mehr gehen, weil es nur Lifte gibt dann wird dieser Bewegungssinn ja auch immer weniger gefordert. Und wenn wir 8 Stunden vor dem PC sitzen, wozu brauchen wir dann noch einen Bewegungssinn? Oder auch der Sehsinn. Wenn wir ständig vor einem Bildschirm sitzen, entwickelt der sich ganz anders, als wenn ich sozusagen in der Natur bin. Oder Kinder haben ganz andere Sinnesempfindungen. Schauen Sie Ihre kleinen Kinder an. Die nehmen die Welt anders wahr als Mama oder wir, ja. Also vielleicht ist die Frage etwas schwierig zu beantworten, wie das ganz genau geht. Ich habe im Buch vieles beschrieben, was für die einzelnen Sinne zutrifft. Ja. Das Zusammenspiel ist schwierig, weil Sie müssen bedenken, nicht das dann sagen darf an der Stelle, wir nehmen wesentlich mehr wahr, ungefähr 11 Millionen Bits pro Sekunde über die Sinne, als das, was wir uns bewusst werden können. Das sind ungefähr 40 Bits pro Sekunde. Also es ist ein minimaler Ausschnitt von dem.
Können wir neurologisch gar nicht verarbeiten.
Nein, wir verarbeiten das sozusagen autonom. Und das ist eine Herausforderung, weil andererseits ist es eine Kränkung, dass wir nicht irgendwie Herr im Haus sind. Ja, also Freud hat gesagt, das Ich muss Herr im Haus sein. Nein, das sind wir nicht. Wir müssen uns auch ein bisschen darauf vertrauen, wohlwollend vertrauen, dass es eine enorme Leistung ist, sozusagen, dass wir uns orientieren können, dass wir vieles wahrnehmen. Aber wir müssen sehr viel ausblenden, sonst können wir es gar nicht ordnen.
Das heißt, wir nehmen, wie viel haben Sie gesagt, 11 Millionen Bits?
Ja, nehmen wir ungefähr 40 wahr. Das ist enorm wenig.
Das heißt, der ganze Rest, den verarbeiten wir autonom im Unterbewusstsein, so wie wir autonom auch atmen. Ja, die funktioniert ja im Grunde genommen auch komplett ohne unser Zutun, selbst wenn wir sie nicht versuchen zu kontrollieren. Okay, das heißt, ganz viele Sinneseindrücke, die verarbeitet unser Körper, ohne dass jetzt unser Gehirn bewusst darüber nachdenkt. Und wäre es denn, und Sie haben auch beschrieben, dass ja zum Beispiel je nach Kultur, je nach Gesellschaft, nach dem System, in dem wir leben, auch unterschiedliche Sinneseindrücke überhaupt gefordert werden, überhaupt benutzt werden, entwickeln sich dann auch die Fähigkeiten, gewisse Sinne zu nutzen und Nuancen wahrzunehmen, auch zurück?
Natürlich. Das ist wie mit Muskeln. Wenn man es nicht gebraucht, dann ist es nicht da. Schauen Sie, der Geschmackssinn zum Beispiel, der ja sehr eng verwandt ist mit dem Geruchssinn, das ist fast einsinnig ineinander über. Der Geruchssinn steht in der Hierarchie der Sinne auf der niedrigsten Stufe. Das ist der tierische, animalische Sinn. Ja? Dabei brauchen wir eine feine Nase sozusagen, um einen guten Riecher, um eine Situation zu entdecken. Die Sinne entwickeln sich natürlich zurück, wenn ich sie nicht benutze. Wenn ich nicht höre, ja, dann kann ich auch die Zwischentöne nicht wahrnehmen. Wenn ich nicht mehr gewohnt bin, jemanden zu berühren, dann nehme ich auch selber die Berührung nicht mehr so wahr. Ja, also ich finde meine Empfindsamkeit dafür. Das ist schon der Fall.
Und würden Sie sagen, dass das gesundheitlich auch irgendwelche Nachteile hat, wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Geruchssinn nicht weiterentwickeln, weil wir uns eben zu oft die Nase zuhalten, weil wir uns diesen anderen Gerüchen, die wir vielleicht auch unangenehm finden, gar nicht erst aussetzen? Hat das auch irgendwelche Nachteile so in unserer modernen Welt?
Natürlich hat es Nachteile. Schauen Sie, es gibt eine ganze Reihe neurologischer Erkrankungen, die gehen damit einher, dass der Geruchssinn verloren geht. Morbus Parkinson, viele neurologische Erkrankungen haben oft Anzeichen, dass das Riechen als erstes nachlässt. Jetzt in der Corona-Zeit gab es ja auch sozusagen oft das Phänomen, dass Menschen sozusagen den Geruchssinn verloren haben. Viele haben den auch dauerhaft verloren. Und wir orientieren uns ja damit auch viel mehr, als wir annehmen mit dem Geruchssinn. Ja, es gibt zum Beispiel die berühmte Geschichte in der Forschung über Serendipity. Das haben Sie mal gehört.
Also ja, klar.
Sozusagen das, wo man über den glücklichen Zufall sozusagen. Und der hängt sehr stark nach den Forschern der Serendipity damit zusammen, dass wir eine Sagacity haben. Sagacity heißt der Scharfsinn. Und der Scharfsinn ist letztendlich der gute Riecher der Tiere. Ja, also mit dem man eine Spur aufnimmt, mit der man eine Fährte liest.
Aber irgendwie machen manche Menschen das ja besser als andere. Ist das bekannt, dass das mit einer verbesserten Sinneswahrnehmung zum Beispiel auch zu tun hat?
Natürlich. Schauen Sie, ein sogenanntes Sommelier oder eine Sommelière, sondern die hat eben eine besonders ausgebildete Nase, um halt eben Weine oder Cafés oder halt eben Parfüms zu testen. Natürlich, das sind Menschen, die sind besonders ausgebildet in dieser Richtung. Aber auch unser Eins, wenn wir kochen oder wenn wir essen, benutzen das. Und die Nahrungsmittelindustrie macht, das habe ich im Buch sehr schön beschrieben, glaube ich, macht umfassenden Gebrauch davon, wie man sozusagen die Sinne anspricht, von der Nase bis zum Gehör, dass das Chips knacken und bisschen zur Farbe. Welche Farbe gibt man einem Nahrungsmittel? Übrigens etwas, was auch die pharmazeutische Industrie aufgreift. Also sozusagen, die überlegt sehr genau, welche Farbe eine Tablette hat. Ja.
Ja. Also, oder die Kosmetikindustrie.
Oder die Kosmetik.
Creme riecht.
Ja. Ja. Ja, also da sind sehr, die Nahrungsmittelindustrie hat ungefähr 400 Aromen, die alle sozusagen geheim gehalten werden, die beigesetzt werden.
Und für mich der, ich sag mal so, der besondere Sinn, und Sie sagen, das ist der Ursprungssinn, ist eben auch der Tastsinn. So, also sowohl, ne, wir nehmen das durch, also Berührung nehmen wir so wahr, aber auch so Interozeption, das heißt, wie nehmen wir unseren eigenen Körper wahr, nehmen wir wahr, wie sich unsere Organe verhalten, etc. Ich finde den so toll, weil ich persönlich schon erfahren habe, wie mächtig zum Beispiel Berührung, egal ob es jetzt die Selbstberührung ist oder auch die Berührung durch andere, auch auf die Gesundheit irgendwie einspielt, auf das Wohlbefinden, auf die Entspannung, auf meinen ja seelischen Zustand, sage ich mal, auch darauf, wie gut ich mit meinen, also meine Emotionen beispielsweise spüren kann. Wie funktioniert das?
Wie funktioniert das? Naja, der Tastsinn ist ja eigentlich sozusagen der ursprüngliche Sinn, weil wir mit ihm in Kontakt treten können. Und es gibt ja einen Unterschied zwischen Berührung und Kontakt. Sie berühren oft etwas zufällig, aber wenn Sie in Kontakt treten, dann halten Sie in gewisser Weise inne, dann sind Sie präsent bei der Berührung. Dann sind Sie, dann lassen Sie sich davon sozusagen ansprechen oder. Auch, es geht auch unter die Haut, wie man so schön sagt. Oder wenn Sie Ihre Kinder in den Arm nehmen, sozusagen, dann ist es etwas, natürlich ist es mehr als Berühren, das ist der Geruch eines Kindes, das ist sozusagen die Bewegung, das ist der Blick, also da kommt alles zusammen. Aber Sie wissen genau, wie das ist als Mama sozusagen, wenn Sie ein Kind in den Arm nehmen, was das an Berührung bedeutet oder halt eben in der Liebe, in der Sexualität, also all diese Berührungsqualitäten, aber halt eben auch Berührung als Strafe. Das muss man auch sehen, sozusagen die Schläge, die Folter, all das sozusagen auf der negativen Seite, wo man genau weiß, dass das existenziell ist, ja, dass der Schmerz existenziell ist. Also dieses ganze Spektrum von Liebkosen und bis hin zu Verletzen ist natürlich ein immenses Spektrum der Berührung. Und das war der erste Sinn in dem Sinne auch, wenn zwei Zellen sich berühren, dann müssen sie Kontakt aufnehmen. Da muss man nicht drüber nachdenken. Also da könnte ich jetzt viel drüber erzählen, aber ich glaube, das ist eines der wichtigsten Kapitel in dieser Gesellschaft, dass wir das verlieren. Es gab vor vielen Jahren einmal einen Zukunftsforscher namens Nesbitt in den 70er Jahren, der schrieb über Hightech und High-Touch. Mhm. Ja, also weil Hightech, wenn Sie heute das Thema Kontakt oder Berührung nachschlagen auf Google, dann kommt da zuerst die Oberfläche von Apple.
Weil das, was wir heutzutage wahrscheinlich am meisten berühren, sind natürlich die Touchscreens und keine anderen Menschen oder uns selbst, richtig? Ja.
Also das hat mich mal, ich habe dann mal einen Vortrag halten wollen und habe es gegoogelt und ich dachte, was kommt denn? Da kam als erstes ein Touchscreen. Ja, ich meine, das muss man auch sehen, dass die Kultur, und deshalb ist für mich Gesundheit auch ein soziokulturelles Thema. Ich kann viel über Myokine forschen, das ist für mich super interessant, aber ich muss auch bedenken, wie viel Gelegenheit bietet die Gesellschaft den Menschen, seine Muskeln zu bewegen? Oder wird er systematisch entwegt? Ja? Genau. Oder wenn ich über das Mikrobiom spreche, dann muss ich auch sehen, wie viel Nahrungsmittel bietet die Gesellschaft diesen Menschen an, die halt eben das Mikrobiom eher belasten. Also Sprichwort Ultra-Processed Food. Oder wenn ich über Mitochondrien und Energie spreche, dann muss ich auch darüber nachdenken, will die Gesellschaft eigentlich, dass ich sozusagen Lebensenergie habe oder ist sie eher froh, wenn ich passiv sozusagen das mache, was gefordert wird? Also für mich sind diese Themen natürlich als Alt-68er auch sozusagen irgendwie anders besetzt. Ja, also es ist nicht nur diese Gesundheit als etwas Optimistisches, sondern das steht im Kontext.
Und genau das wird auch bei jedem Thema, was ich auch hier in meinem Podcast behandle, sehr deutlich, dass es für die Menschen heutzutage teilweise sehr schwer ist, gesund zu leben, weil man sich ja natürlich von der Gesellschaft, von seinem Kontext nicht frei machen kann, ja. Wir sind soziale Wesen, wir machen am Ende das, was die anderen machen. Aber wenn man mal drauf schaut, wenn wir alle das wirklich machen, was die Masse der Menschen macht, dann können wir kaum gesund leben, weil sich das alles sehr stark in die Richtung verändert, dass es eigentlich nicht mehr so artgerecht ist, was wir machen, ja. Egal, ob es jetzt dieses vor dem Computer sitzen ist, oder ob es die Ernährung ist, ob es der Mangel an Bewegung ist.
Da ist ja ein großes Lob an Sie auszusprechen, denn Sie haben ja sicherlich dieses Wort Gesundsein im Gegensatz zur Gesundheit Gesundheit ist etwas Objektives, etwas, was ich messe, was ich sozusagen postuliere, was ich idealisiere. Gesund sein ist natürlich etwas, was ich auch immer wieder riskieren muss. Nietzsche hat gesagt, Gesundheit ist kein dauerhafter Zustand, sondern ein Weg, der sich bildet, indem ich ihn gehe und den ich auch immer wieder riskieren muss. Ja, den ich immer wieder riskieren muss, wenn ich sozusagen lebe, ist das gefährlich. Ja? Und wenn man kleine Kinder hat, weiß man das umso mehr, was das heißt sozusagen. Das kann sich sehr schnell ändern und gesund sein ist das Gleiche wie Krankheit und Kranksein, also Disease und Illness. Wie ich eine Krankheit erlebe, ist sehr unterschiedlich. Oder es gibt Menschen, die haben chronische Krankheiten und sind gesund, weil sie sozusagen mit der Situation umgehen gelernt haben. Und es gibt eine Menge Leute, die haben vielleicht keine offensichtlichen pathologischen Befunde, aber man wird sagen, das ist ziemlich krank, was sie tun.
Das haben Sie super schön beschrieben, weil gesund sein ist ja nicht nur die Abwesenheit der Diagnose und krank sein ist nicht nur das Dasein einer Diagnose, ne, sondern es ist irgendwie was der Leib, was man selber irgendwie draus macht, wie man damit umgeht, wie man damit lebt. Ja, vielen Dank. Das war nochmal eine sehr schöne Ausführung auch zu diesem Thema. Ja, genau. Wonach streben wir eigentlich? Ja, also was ist sozusagen das Ziel?
Ein Thema, was ich gerne noch ansprechen würde, bevor wir es vergessen, ist das Thema der Imagination, also der Vorstellung. Wir beschäftigen uns mehr als die Hälfte unserer Sachen Lebens mit Dingen, die nicht da sind. Das heißt, wir haben Erwartungen, wir beschäftigen uns sozusagen quasi ständig mit zwei Welten. Ja, wir sind in unserer Fantasie irgendwo unterwegs, wir erwarten etwas, wir haben eine Einstellung zu einer Sache und damit gehen wir in die Wirklichkeit hinein. Und wir tun auch so, als ob Imagination sozusagen eher was Mystisches, was wäre, was sozusagen von der Wirklichkeit wegführt. Wir sind ständig von der Wirklichkeit weg und wir müssen halt lernen, uns eher auf eine gesunde Art und Weise sozusagen etwas vorzustellen. Das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie nur positiv durch die Welt laufen, aber wenn wir nicht sehen, wo gibt es sozusagen Ausgänge, dann werden wir depressiv. Wenn wir uns damit beschäftigen, was haben wir auf der Herbenseite auch? Wenn Sie eine Bilanz finden, dann nur auf der Sollseite, dann kommen wir nicht weiter. Und Imagination heißt eben auch, dass wir merken, wie gehen wir in eine Situation herein, zum Beispiel in der Partnerschaft. Wir haben Ideen, wie der andere ist, was der andere macht. Wir müssen mal hinterfragen, auch bei uns selbst. Und Zwischenleiblichkeit heißt, das Allermeiste, was zwischen uns passiert, auch was zwischen uns in diesem Gespräch passiert, ist ja jenseits des Verstandes. Ja? Die Kognition, da denken wir immer noch, Kognition heißt sozusagen Wissen, Intellekt. Kognition ist Gewahrsein einer Situation. Kognition ist Wahrnehmung, ist Intuition. All das vermischt sich in der Erkenntnis. Und diese Vorstellung, dass alles rational verläuft, ist sozusagen natürlich eine große Illusion, ist eigentlich die Täuschung per se.
Das führt mich auch so ein bisschen zu diesem Thema, was ich in der Medizin sehe oder habe. Ja, man sucht natürlich immer nach Evidenz, man sucht immer danach, dass man alles messen kann und was nicht gemessen werden kann, das ist sozusagen nicht echt, nicht wahr. Und Sinneswahrnehmung, ja, gerade, Sie haben es gesagt, es geht weg von Objektivität hin zu Subjektivität, das mache ich auch aus dieser Sinneswahrnehmung. Und ja, das kann man nicht messen. Nichtsdestotrotz ist es ja aber wahr oder es hat Einflüsse und es ist auch sogar Teil, wie Sie beschreiben, von Kognition. Also wie intelligent kann ich mich an Situationen anpassen, ja?
Naja, ich denke, dass beides ist wichtig. In dem Beziehen sind natürlich die Daten auch wichtig, aber die Einseitigkeit ist das Problem und dass man sozusagen, da kommen wir wieder auf das Leib-Körper-Thema, dass man sozusagen nur aus der dritten Person, also sozusagen von außen ein Objektkörper betrachtet, was Menschen ja übrigens auch mit sich selber machen. Normalerweise ist unser Körper ja nicht da, sozusagen. Wir können zwar jetzt drüber reden, aber wenn wir uns wohlfühlen, ist er nicht da. Wir wissen zwar, wir sollten joggen, wir sollten gesund essen, das wissen wir alles. Aber wenn er funktioniert, ist er nicht da. Er taucht meistens auf, wenn er sozusagen ein Missbefinden da ist. Und dann gehen wir vielleicht, wenn es anhält, zum Arzt und sagen, bitte jetzt reparier mich mal. Geben also unseren Körper da ab, der Körper, und vergessen sozusagen, mein Körper, das bin ja ich, hat Robert Gernhardt mal in diesem schönen Gedicht gesagt. Es gibt ein klasse Gedicht, 7-mal mein Körper von Robert Gernhardt. Sollte man sich wirklich anschauen, steht im Internet. Und wenn ich dann merke, dass es auch eine erste Person gibt und dass sozusagen auch noch die Begegnung zwischen Ihnen und den Experten, zwischen mir und dem Arzt oder der Ärztin auch nochmal wirkt, dann habe ich drei Faktoren. Ich habe sozusagen die Objektivität, ich habe das subjektive Erleben und ich habe das, wie ich das vermittle. Wenn ich zu einem Arzt gehe und sage, ich habe furchtbare Beschwerden und der sagt, naja, Sie haben diese und Sie können froh sein, dass Sie nicht noch was Schlimmeres haben, dann ist das nicht besonders ermutigend. Ja, also, sondern er will mich vielleicht sogar damit trösten, aber schon allein die Aussage ist unüberlegt. Und leider sind viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch unter Zeitdruck, wie soll man sagen, zwischenleibliche Analphabeten.
Ja, ich verstehe, was Sie sagen. Und in der Moderne sagt man dazu, glaube ich, medizinisches Gaslighting. Ja, also dass sozusagen auch teilweise ja Symptome, die beschrieben werden von Patienten, sozusagen einfach nicht ernst genommen werden, dass das irgendwie ja runtergespielt wird etc. Ja. Das ist ja allein die Patienten-Arzt-Beziehung, die ja so extrem wichtig ist auch für die Besserung, für therapeutische Interventionen, für Heilung, wenn man so möchte, die leidet darunter natürlich extrem.
Nee, es ist ja immer eine Übersetzungsarbeit. Ein Mensch kommt und bietet sozusagen sein Befinden, was er auch oft nur sehr vage beschreiben kann und auch in der Situation selbst die Worte nicht findet. Und dann soll der Experte, die Expertin das übersetzen in Befunde. Ja. Und es gibt einen schönen Cartoon, da kommt jemand, eine Frau kommt zu einem Arzt und sagt, Herr Doktor, darf ich Ihnen mein Herz ausschütten? Und dann sagt der Doktor, aber gnädige Frau, wozu haben wir denn ein EKG? Ja, das heißt, wir übersetzen das Befinden. Wir sagen, wir wollen sehen, was stimmt da nicht. Ich habe keine Zeit für ihre Probleme. Und das ist ein großes Thema natürlich in der Medizin. Und da sind solche Podcasts auch wichtig, die sie machen. Und natürlich wird da auch viel Unsinn gemacht, wie viele Gesundheitsbücher es gibt und wie viel Quatsch da geschrieben wird. Das ist die andere Geschichte. Also jeder hat sozusagen eine perfekte Lösung, dass sozusagen Gesundsein ein unglaublich komplexes Geschehen ist. Dass Krankheit auch ein sehr komplexes Geschehen ist, wo man viele Zugangswege hat, das wird dabei vergessen. Ja, es ist leicht so ein How-To und meine Bücher sind ja wenig How-To-Bücher sozusagen. Ja, deshalb sind sie auch nicht so, meine, sie werden gut verkauft, das sind nicht die Renner, weil man muss ein bisschen mitdenken. Und das ist mir aber wichtig. Ich weiß ja auch nicht.
Sie liefern nicht die 5 Top-Tipps, um gesund zu sein.
Nein, das könnte ich vielleicht auch, aber es wäre unehrlich.
Genau, es passt ja dann immer nicht auf jeden. Sie haben vorhin ein Schlagwort gebracht, das möchte ich ganz kurz aufgreifen. Sie haben über die Eigenverantwortung gesprochen. Mhm. Und geschrieben haben Sie in Ihrem Buch zum Beispiel auch darüber, dass Verantwortung für das eigene Leben annehmen extrem wichtig ist. Und ja. Sie haben auch diese Diskrepanz schon beschrieben. Wir haben dann was, der Körper ist plötzlich nicht mehr unsichtbar, sondern ich spüre, da tut irgendwas weh. Ich gehe zum Arzt und ich übergebe ihn sozusagen der Medizin. Das widerspricht ja eigentlich so Ihrem Aufruf, dass man eigentlich selber Verantwortung auch für den Körper übernehmen soll. Und Sie haben im letzten Gespräch zum Beispiel zu mir gesagt, es hilft ja schon, weniger achtlos mit sich und seinem Leben umzugehen. Können Sie das nochmal genauer erläutern, wie Sie das meinen? Das
ja.
Ist sehr schön.
Das geht ein bisschen zurück auf die Diskussion über Achtsamkeit, die Sie ja auch kennen und auch schon aufgegriffen haben. Wobei diese Achtsamkeit ja eher interessanterweise, wir nennen das Mindfulness, also wir übernehmen sozusagen von Kabat-Zinn oder aus der amerikanischen Literatur. Und Mind ist ja eher Geist und Kopf. In der buddhistischen Literatur hieß es eher Heartfulness. Also es ging also eher sozusagen darum, dass man mit dem Herzen eine Sache wahrnimmt und spürt. Und wenn ich sage, du musst achtsam sein, dann das ist so ähnlich, wie wenn ich sage, du musst dich entspannen. Ja? Du musst, dann kommt noch eins dazu und dann gehe ich zur Tür raus und der andere ist weg und sagt, du kannst mich mal. Du musst gar nichts. Ja, man kommt was Rebellisches. Wenn ich aber sage, ich möchte eigentlich mit mir selber weniger achtlos umgehen, dann heißt es, ich habe eine Wertschätzung für mich. Ich habe sozusagen eine, es können kleine Dinge sein. Wir haben ja beides gesprochen in dem Vorgespräch über Ellen Langer, eine amerikanische Psychologin, die das sehr schön schon lange vor der buddhistischen Diskussion über Mindfulness erwähnt hat. Nämlich, wo es darum ging, dass sie untersuchte damals Situationen in Pflegeheimen. Ja. Und ein Beispiel, was sie gebracht hat, fand ich immer sehr schön. Wenn man einem alten Menschen erlaubt, eine Pflanze, die in dem Zimmer steht, selbst zu gießen und zu pflegen und danach zu schauen, dann scheint das einen Einfluss auf ihre oder seine Gesundheit zu haben. Wohingegen, wenn ich aber sage, lass mal die Finger davon, ich mach das schon, an dem anderen sozusagen jegliche Teilhabe am Leben wegnehme. Warum soll er dann noch achtsam sein? Ja, wenn seine Umgebung so achtlos mit ihm oder ihr umgeht. Und ich glaube, weniger achtlos ist einfach so, dass ich mich immer wieder frage, was mache ich eigentlich? Ja, wie gehe ich mit mir, mit meinem Partner, mit meinen Kindern, mit meinen Freunden, mit meinen Kolleginnen und Kollegen um? Und was könnte ich da in kleinen Dingen verbessern, um liebevoller zu sein? Respektvoller. Auch demütiger.
Ja, und ich finde mit Liebe, liebevoll sein, ich finde, das wird fast verschmäht so heutzutage in unserer Gesellschaft. Das wird fast als naiv abgestempelt, ja, als jemand, über den man einfach so drüber läuft, ja. Aber wenn wir nicht anfangen, liebevoller zu sein miteinander, mit uns selbst, wo soll dann die Besserung herkommen?
Ja, auch mit der, wir nennen das ja einfach Umwelt, ich nenne es lieber Mitwelt, sozusagen.
Ja.
Wir tun immer so, als ob wir getrennt seien davon. Das ist die Umwelt, da muss man was für tun. Nein, wenn es die nicht gibt, sozusagen gibt es uns nicht. Ja, wir sind Teil dieses Geschehens. Wenn Sie sich einen Baum anschauen, dann sehen Sie natürlich die schönen Äste und die Blätter und das wird jetzt gelb im Herbst und färbt sich und so weiter. Aber Sie vergessen sozusagen, dass der Baum eine genauso große Wurzel hat. Ja, dass sozusagen die Verbindung zum Boden, zu den Mikroben, die im Boden genauso wichtig sind. Genauso ist es mit uns. Wir essen ein wunderbares Menü und vergessen aber sozusagen, dass wir sozusagen in uns selbst eine Menge Mitbewohner haben, die auch was davon haben wollen. Und wenn wir darauf nicht achten, können wir nicht leben. Also diese Symbiose des Lebens, dieses Zusammenleben, nicht nur mit Menschen, sondern auch mit den anderen Tieren, ist so wichtig. Und es ist nicht irgendwie nur eine Gefühlsduselei, sondern wenn wir darauf nicht achten, wie es momentan, wie das so ausschaut, sondern mehr nur noch auf den Profit und auf was machen mit dem ganzen Geld oder beziehungsweise machen wenige mit dem vielen Geld, dann geraten wir ziemlich bald, ich weniger, aber Sie und Ihre Kinder, in einer Situation, wo man sagen muss, oh, Hilfe. Ja, da wird mir ganz schummrig.
Da müssen wir uns dann irgendwie gut anpassen. Hoffentlich können wir das dann noch irgendwie. Aber ja, das ist vor allen Dingen wahrscheinlich auch ein Ausmaß der Veränderung, die ja für uns auch gar nicht so begreifbar ist, glaube ich. Ich glaube, für viele Menschen ist das noch nicht greifbar, dass sowas passieren kann, dass vor allen Dingen, ja, wenn mal unsere Meeresströmungen kippen oder so, dass sich einfach ja, die ganze Welt verändern wird, diese ganze Komplexität, die dahinter steht, an Dynamik, an Zusammenspiel, ja, das kann man sich als Mensch eigentlich nicht vorstellen. Und man fühlt sich immer als nicht Betroffener. Genau, weil sie sagen, das ist die Welt, ja, und das sind nicht wir, weil wir gehören ja nicht zur Natur. Wir sind ja, also ist ja Quatsch. Genauso wie Sie gesagt haben, ja.
Man kann es sich schon vorstellen, aber man möchte es sich nicht vorstellen. Wenn Sie in Prenzlberg sozusagen aus der Türe kommen, ja, auf die Straße, ich habe ja lange in Berlin gewohnt, dann ist man plötzlich in einem ganz anderen Leben. Wenn ich hier bei mir auf dem Land rausgehe und die Bäume sind da und die Wiesen und der Himmel, ist das was anderes. Aber ich kann mir schon vorstellen, denn ich meine, wozu schauen die Leute den ganzen Tag Glotze und schauen vor allen Dingen auch sozusagen Desaster. Ja, da wird ja kaum mal gezeigt, dass irgendwas gut geht. Sondern wenn ich die Tagesschau gesehen habe, bin ich fertig.
Ja, ja, genau.
Ich glaube, wir müssen, und da sage ich jetzt wirklich mal bewusst, müssen uns dessen bewusst sein, dass momentan wieder mit uns ein bisschen gespielt wird. Das ist vielleicht vorher anders überzogen, war es eine andere Frage, aber dass momentan diese Ignoranz gegenüber der Mitwelt so groß ist, gegenüber den Menschen, die fremd sind, gegenüber der Natur, die letztendlich Objekte sind, ja, das ist für mich traurig.
Ja,
es macht mich wirklich als älterer Mensch auch traurig, was da passiert für meine Enkelkinder und für meine Kinder und für die anderen und für sie.
Ja, das macht traurig und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Man ist ja als jemand, der das vielleicht so spüren kann. Ich sage dann, ne, es gibt ja den Begriff des Weltschmerzes. Da kommt man dann halt schnell rein, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Und man selber als Individuum ist aber irgendwie machtlos, ja, weil man selber natürlich nichts wirklich, ich sag mal, signifikant groß genug irgendwie so tun kann, um to move the needle, sagt man ja auf Englisch so schön. Ne? Ich mag den Begriff.
Ja, ich bin.
Man kann die Nadel selber nicht verstellen. Das können wir nur als Gesellschaft, als Weltbevölkerung, wenn man.
Aber das sind wir und ich bin gar nicht so skeptisch, weil wenn ich meine Kinder und Sie und andere, Christian Becker und andere sehe, die sich engagieren, dann sehe ich auch, das sind kluge Menschen und die lassen sich das nicht alles einfach nur bieten. Die setzen auf ihre Art und Weise etwas dagegen und sind nicht naiv. Also das macht mir auch wiederum Hoffnung. Es ist nicht so, dass ich denke, es gibt keine Gegenkräfte, sondern das wird sich entwickeln und es wird auch eines Tages sozusagen wieder hoffnungsvollere Momente geben als wir im Moment vielleicht. Aber man darf halt eben nicht ewig warten. Und ich habe sehr viele Klienten sozusagen, die auch heute noch sehr erfolgreich sind und die plötzlich aber sozusagen zusammenbrechen, wenn sie Kinder bekommen, eine Familie bekommen, wenn sie sehen, dass das Naheliegende, also nicht nur das Geld verdienen, ja, sozusagen eine ganz andere Dimension von ihnen verlangt, eine ganz andere Sensibilität verlangt. Und dann kommt eine hoffentlich heilsame Krise für viele. Das heißt, sich zu verabschieden von diesem linearen Erfolgsgeschehen und mehr hin zu dem Gesundsein, was ich jeden Tag noch riskieren muss.
Ja, ja. Und das sind ehrlich gesagt schon super schöne Abschlussworte. Aber ich will eigentlich noch kurz auf ein anderes Thema gehen. Nämlich, was ich auch sehr spannend fand in Ihrem Buch, war nicht nur das Thema Sinne und ja, die Bedeutung unserer Sinne und dass wir auch mehr acht oder weniger achtlos mit diesen auch umgehen sollten für mehr Gesundheit. Sie haben zum Beispiel auch darüber gesprochen, wie Muskeln und Nerven beziehungsweise Atmung in dem Fall und Nerven, irgendwie das Nervensystem zusammenspielen. Atmung hatten wir vorhin schon. Ich meine, das ist das einzige System, was wirklich komplett autonom und gleichzeitig auch komplett von uns kontrolliert werden kann, als Werkzeug, als machtvolles Werkzeug. Das Nervensystem beeinflusst ja auch die Atmung sozusagen, aber das Nervensystem wird ja auch durch all unsere anderen Sinne beeinflusst, belastet oder eben auch positiv beeinflusst. Und ich glaube, dass ziemlich viele Menschen nervlich am Ende sind. Ja, und das liegt, woran liegt das?
Naja, es gibt ein schönes Buch über die 20er Jahre, das heißt Das Zeitalter der Nervosität, wo das sozusagen auch schon vor 100 Jahren beschrieben wurde. Also dieses nervliche am Ende sein, weil da ging es darum, plötzlich stieg die Geschwindigkeit, es gab Eisenbahnen, es gab irgendwie in der Stadt Autos, es gab ein Gewimmel.
Und damals ein Thema war.
Ja, da gab es Telefone, also alles wurde schneller. Und Schnelligkeit wurde sozusagen mit erhöhter Nervosität gleichgesetzt. Und für die begüterten Schichten gab es dann sozusagen die Ruhekuren. Man wurde also dann als junge Frau ins Bett gelegt, musste 3 Wochen im Bett liegen, bekam nur gesundes Essen, durfte niemanden treffen, damit die Nervosität, Hysterie damals sozusagen zurückging. Ich glaube, dass natürlich die nervliche Überreizung sehr groß ist. Wir nehmen jeden Tag immens viele Impulse auf. Ich habe das ja eben schon mal angesprochen, die wir kaum verarbeiten können. Und das Nervensystem ist ja, das braucht auch immer wieder Ruhephasen, um sich auszugleichen. Deshalb, Friedrich Nietzsche hat das mal schön auf den Begriff gebracht, da hat er gesagt, die Dinge rühren unsere Saiten an. Die Saiten waren die Musiksaiten, das waren früher die Nerven. Ja, also diese Sehnenstränge bezeichnete man als Saiten. Das waren die Nerven. Die Dinge rühren unsere Saiten an, wir aber machen die Melodie daraus. Also ein sehr schöner, Nietzsche war ja sehr musikalisch.
Ja.
Und wir machen die Melodie aus der Überreizung auch. Ein Thema, was jetzt wieder hochkommt, was vor 20 Jahren ein großes Thema war, ist Burnout zum Beispiel. Ja. Jetzt gibt es wieder eine Menge neue Bücher, plötzlich sozusagen decken alle wieder Burnout, nachdem sozusagen die Work-Life-Balance nicht mehr so stimmt. Es gibt so Begriffe, die machen alle haben immer ihre Perioden. Und die Nervosität, die Überreizung, das heißt natürlich auch, in der Stadt will man nicht fangen, ja, mit Lichteffekten, mit akustischen Effekten, mit allen möglichen Reizen, mit Düften. Die Sinne sind eben die Pforten der Wahrnehmung und die werden überreizt und die Summe dessen macht uns fertig. Das ist nicht nur die Arbeitssituation. Meine Arbeitssituation ist auch immer, also Effizienz, Sie kennen das ja selbst aus Ihrer Ausbildung, Effizienz steht da, man berät Unternehmen, wie kann man das noch leaner machen, wie es so schön heißt. Das ist ein sympathisches Wort, weil alle wollen schlank sein. Ne? Also man wählt dann auch Begriffe, die sozusagen eine vordergründige Sympathie sozusagen erwecken. Und das ist alles
genauso
sehr
wie die 4-Tage-Woche. Ja.
Ja, natürlich. Ja, aber.
Das ist ja in dem Kontext auch eine spannende Frage. Wenn jetzt jemand in der Stadt lebt, in einer Stadt wie Berlin beispielsweise, ist dann die 4-Tage-Woche vielleicht noch ungesünder? Ja, weil man außerhalb des Arbeitsplatzes vielleicht sogar noch größere Reizüberflutung irgendwie ja, vor sich hat. Also das finde ich mal eine sehr spannende Perspektive.
Wo gehen Sie mit Ihren Kindern hin? Sie müssen mit Ihren Kindern rausfahren zum Wannsee oder an den Schlachtensee oder an den Müggelsee oder wohin auch immer. Das heißt, Sie können da nicht hinlaufen. Sie brauchen ein Auto oder mit den Kindern in der U-Bahn zu fahren. Das überlegen Sie sich schon zweimal, weil da sagen Sie, das ist mir zu gefährlich. Also sagen alle, ja, wir fahren mit dem Auto da raus, also gibt es Stau. Also brauche ich 2 Stunden, bis ich am Müggelsee bin. Gehen Sie auf den Spielplatz, heute nicht mal so wie früher, dann müssen Sie aufpassen, dass die Kinder nicht zu viel von den Hunden auf sich in sich nehmen und so weiter und so fort.
Das Problem gibt es heutzutage tatsächlich nicht mehr so, aber ich als Mutter kann zum Beispiel so langsam keine Spielplätze mehr sehen.
Ja, das glaube ich, das glaube ich. Und dann überlegt man sich schon mal.
Die natürlich die Natur anders, wenn man wirklich mal in einem nicht vordefinierten Raum sich bewegt. Ja? Es ist ja eine ganz andere Erfahrung.
Also weil die Sinne stehen ja sehr stark auch mit dem Wort Sinn. Also das Wort Sinnen kommt eigentlich von Suchen. Ja? Also man, was habe ich für ein Ansinnen oder wonach steht mir der Sinn? Und ich suche etwas. Und wenn ich jetzt in Ihrer Situation bin und habe 2 kleine Kinder und sozusagen wir können uns das leisten, dann will ich natürlich irgendwie da raus. Selbst wenn ich denke, die Stadt ist sozusagen für mich von dem, was da passiert, sehr spannend und so weiter und so fort. Und plötzlich verschieben sich die Werte. Ja, plötzlich. Ja, jetzt bin ich auf dem Land.
Das passiert bei sehr vielen Familien, jungen Familien in den Städten.
Jetzt bin ich auf dem Land. Ich meine, wir sind vor 50 Jahren, es waren 42 Jahren. Ja, dann ist plötzlich alles schön, aber auch ein bisschen langsamer, was auch okay ist. Die Sinneshalte sind andere, aber es ist auch ein bisschen weniger los. Sagen wir mal so ganz neutral. Ja.
Ja.
Und man ist noch jung und will, ja, dann musst du halt eben in die nächste Stadt wieder fahren. Und die Kinder, wenn sie erwachsen sind, sagen, ey, Mama, das war's jetzt, ich gehe nach Berlin. Also das sind all diese Zyklen, mit denen müssen sie sich auseinandersetzen. Die ergeben auch Sinn. Und ich würde mir jetzt nicht zu viel Sorgen um die Sinne machen, aber es wäre schon schön, wenn man weniger achtlos damit umgeht.
Wenn man ein bisschen wahre Entlastung sucht, ja. So habe ich jetzt zum Beispiel auch jemandem geantwortet, der gefragt hat, wie der Urlaub war. Da habe ich gesagt, es war eine gute Art der Langeweile,
die
diesen Urlaub geprägt hat. Und ich glaube, diese gute Art der Langeweile, die dürfen wir wieder mögen lernen.
Das ist extrem wichtig, wenn eine Partnerschaft länger halten soll, weil es gibt natürlich immer Ungleichheiten. Ja? So, heutzutage wollen natürlich alle immer gleich wieder voll arbeiten. Da gehen die Kinder in den Kindergarten. Aber wenn das Kind krank wird, wer bleibt zu Hause? Oder ja, du machst die Geschäftsreise und ich muss zu Hause bleiben. Und du triffst andere Leute und ich treffe nur die vom Kindergarten. Also da gibt es eine Menge Dinge, die auszubalancieren sind. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder von uns immer wieder dann neu lernt, den Sinn des Lebens sozusagen anders wieder hinterfragt. Sinn, hat jemand gesagt, ist ja natürlich ein Recipient Skill. Das ist etwas sozusagen Bedeutung. Das muss ich selbst definieren.
Ja.
Bewusst oder unbewusst. Und wie wichtig ist mir das? Ich kenne viele junge Frauen, die haben schon Job und Karriere gehabt. Jetzt wollen sie auch noch Kinder haben. Sie wissen nicht, was das heißt. Die Kinder sind lieb und prima. Aber sozusagen mit denen jetzt irgendwie da zu Hause irgendwie rumzubasteln, ja, das ist mal schön, aber jeden Tag. Und jeden Tag die Kinder auf der Scheiße ziehen, nein, danke. Ja, da brauche ich eine Nanny.
Ich glaube, wie lebensverändernd das wirklich ist, ich glaube, das kann man sich auch schlecht vorstellen. Ich glaube, da kann man nicht drauf vorbereitet sein. Ich glaube, Elternschaft ist etwas, das erwischt einen irgendwie immer eiskalt, ja. Egal zu welchem Zeitpunkt, egal in welchem Lebensalter man sich da reinstürzt. Das können, glaube ich, alle Betroffenen, alle Eltern irgendwie so bestätigen. Ja, aber dann wahrscheinlich auch mit einer Offenheit, mit einer Lockerheit begegnen und immer wieder nach diesem, was ist denn jetzt in dieser Lebensphase mein Sinn? Ja. Ja. Er wird nicht der gleiche bleiben. Das steht fest.
Und meistens hat man keine Großeltern in der Nähe. Ich meine, das ist bei uns jetzt irgendwie gut. Mein Sohn war 20 Jahre in der Welt, jetzt wohnt er hier. Ja, jetzt könnte man eben die Kleine nehmen. Und es ist alles prima. Und ich fand immer früher die Idee gut. Simone de Beauvoir hat ein Buch geschrieben über das Alter. Da ging es unter anderem darum, dass die Großeltern die Kinder aufziehen. Ja? Mhm. Hat damals gesagt, was für ein Quatsch. Aber heute weiß ich sozusagen, was das heißt. Die haben weniger Druck, die haben mehr Toleranz. Und das fehlt natürlich den meisten jungen Leuten heute. Weil wenn man jung ist, zieht man weg von den Eltern, man will seine Freiheit haben und zieht jetzt nicht unbedingt mit den Partnern wieder zurück nach Buxtehude oder aufs Land.
Ja, Ja, es gibt, ich habe jetzt was Spannendes gelesen, dass es Studien gibt, die zeigen, dass die Beziehung, die Qualität der Beziehung zwischen Kindern und Großeltern, dass es da eine Verbindung gibt zur psychischen Gesundheit, zur Zufriedenheit auch tatsächlich später im Leben. Ja, dass das bedeutsam ist. Das fand ich sehr interessant. Das spiegelt das wieder, was Sie jetzt sagen, ja.
Man könnte das sozial ein bisschen anders regeln. Man könnte sozusagen auch in Kindergärten durchaus ältere Menschen mit hinzunehmen. Ich kenne das so aus Community-Projekten. Das ist leider bei uns nicht so. Aber auch das hat ja mit dem Thema Leib und Selbsterfahrung und Sinn viel zu tun. Denn da geht es auch um die Zeit, die ich einem Kind gebe, etwas aufzunehmen. Ja? Es geht um, wo Eltern oft sozusagen, ich muss jetzt weiter und ich habe noch einen Termin. Wir können Großeltern sagen, okay, schauen wir mal. Du wolltest noch die Schaufel, machen wir das halt. Und diese Art von Verlangsamung des Lebens, was Sie gemeint haben mit dem Angriff auf die Sinne, das gehört zu der Thematik dazu, ja.
Sehr spannender neuer Aspekt. Ich finde auch allein dieses, ne, wie können wir, also die Fragestellung, wie können wir denn uns als Gesellschaft ein bisschen neu aufstellen, dass das alles ein bisschen besser oder einfacher wieder wird für uns alle? Eine spannende Fragestellung für eine neue Episode, Herr Milz. Ich weiß nicht, ob Sie offen sind. Aber dann würde ich Sie super gerne nochmal in Anspruch nehmen. Ich danke Ihnen extrem für Ihre Zeit heute, für dieses Thema und Ihre Ausführungen dazu. Ich kann nur allen Leuten empfehlen, Ihr Buch Der eigensinnige Mensch zu lesen. Da steht sehr viel Weisheit geschrieben, sage ich mal. Ich mag am Ende einer Episode immer gerne meinen Gast fragen, ob er ein oder zwei Tipps hat für die Hörerinnen und Hörer, die Sie zum Beispiel in Ihrem Alltag vielleicht leben, die Ihnen helfen, gesund zu sein im Alltag, weil es für mich eben um diese Vereinbarung mit dem Alltag auch vor allen Dingen geht. Haben Sie da ein, zwei Tipps?
Ja, ich würde zwei ganz praktische Tipps haben. Das eine ist, zu lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Das ist ein Thema, was sozusagen wir als rebellisch, als autonomes Thema sind. Aber wenn Sie aufstehen, aus dem Bett aufstehen, diesen Moment nehmen und stehen. Und dass Sie merken sozusagen, dass das Gewicht sozusagen mit dem Boden Kontakt hat, dass Sie mit dem Boden Kontakt haben, dass der Boden Sie trägt, bevor Sie dann gehen. Und dass Sie dann immer wieder sich klar machen, dass Sie eben nicht durch die Luft gehen, sondern dass Sie auf den Boden gehen müssen, dass da etwas ist, was Sie trägt. Also in einem guten Sinne Boden ständig, nicht irgendwie in einem sehr konservativen Sinne.
Ja.
Und das Zweite ist, ich suche immer Situationen, die man rasch machen kann. Wenn Sie die Augen einmal weiter öffnen, machen die Augen einmal groß und halten die Augen mal einen Moment groß und schauen mal, was mit Ihrer Atmung passiert. Und dann lassen die Augen langsam weich werden und machen das zweite Mal. Schauen mal, was passiert in Ihnen.
Ja. Wahnsinn.
Ja,
ja, das ist direkt mit meiner Atmung verbunden.
Ja, das ist die schnellste Übung, um etwas, was man Entspannung nennt, zu bewirken. Ja, sozusagen ich lasse die Augen weich werden und lasse auch das Licht zu mir kommen. Und schon merke ich, wie in mir sozusagen diese Anspannung, diese ängstliche, weil große Augen halt immer Angst, zurückgeht und ich wieder mit dem Hintern auf dem Stuhl sitze und da bin. Also das sind zwei ganz praktische Dinge. Davon könnte ich Ihnen viele erzählen, aber wir haben jetzt Schluss.
Und ja, aber das war nicht das letzte Mal.
Ich sage Ihnen noch ein Tipp, der immer vergessen wird. Ich habe vor 20 Jahren einmal ein Buch geschrieben, das hieß Der wiederentdeckte Körper. Da gibt es nicht nur so viele von. Christian Becker mag das auch sehr gern sozusagen. Da geht es um ganz banale Alltagsdinge. Da geht es um Liegen, Sitzen, Stehen und Gehen. Also Charlotte Selver nannte das die vier Grundwürden des Menschen. Und wenn man sich dem, was man jeden Tag macht, anders widmet, wie viel man dann zum Gesundsein sich selbst gönnen kann. Also das würde ich gerne an der Stelle noch einbringen. Es gibt nicht mehr viele Exemplare, aber es gibt noch welche antiquarisch. Das war lange vor seiner Zeit, so ein Buch.
Extrem spannend. Und diese vier Grundhürden, das waren das Gehen, das...
Nee, das Liegen, also das, was sie jeden Tag machen. Was ihre Kinder auch gemacht haben. Erst konnte es gehen und liegen. Dann hat sich dann ist gekrabbelt. Ja, dann konnte es sitzen. Und irgendwann hat sie es hochgezogen und konnte stehen. Und dann konnte es gehen. Und jeden Tag wiederholen wir diese Situation.
Ja.
Wir liegen, wir setzen uns auf, wir stehen und wir gehen. Und legen uns wieder hin und sitzen. Also sind diese Wechsel und diese Bewegungsmuster, die wir gar nicht vermeiden können. Und das geht
weniger achtlos.
Ja, da geht es auch um kulturelle Dinge, da geht es um die Frage, was ist die bestuhlte Gesellschaft, da geht es um Dinge, welche Einfluss haben Schuhe, da geht es um Fragen, was hat enge oder weite Kleidung damit zu tun. Das wäre ein ganz eigenes Thema. Das sind alles Dinge, die können wir gar nicht vermeiden. Und wenn wir die weniger achtlos benutzen, dann kann sich vieles praktische, gesunde ergeben.
Herr Mills, hat sehr viel Spaß gemacht, genau. Ich denke, dass ich Sie definitiv wieder einladen werde, weil wir haben noch eine Liste an Themen, die wir heute nicht besprochen haben. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Zeit.
Gerne. Es hat mir Spaß gemacht mit Ihnen.
Danke Ihnen.
Tschüss. Alles Gute.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.